Es wurde jetzt vielfach eigentlich die Frage angesprochen, wofür wird man eigentlich bezahlt? Also bei deinen Schilderungen, Hadi, von Arbeit außerhalb von Alternativbetrieben klang unter der Hand ein bisschen an, man wird eben trotz seiner politischen Arbeit bezahlt, im besten Fall, im schlechtesten Fall wird man wegen der politischen Arbeit rausgeschmissen. Also man wird sicher nicht für die politische Arbeit bezahlt, sondern dafür, dass man vielleicht auf dem am Fließband was zusammenschraubt. Und da wird sich dann der Umkehrschluss anbieten, dass man in Alternativbetrieben für die politische Arbeit bezahlt wird. Das hast du, Nils, auch so gesagt. Aber ich wollte noch mal fragen, ist es tatsächlich so? Also wenn wir an verschiedene Alternativbetriebe denken, wie jetzt zum Beispiel das Radio, das Archiv für soziale Bewegungen, aber zum Beispiel auch an andere Alternativbetriebe, die es gibt, wie zum Beispiel alternative Druckereien, alternative Handwerksbetriebe. Ist es da echt die politische Arbeit, die bezahlt wird?
Also ich denke, man muss tatsächlich unterscheiden zwischen alternativen Betrieben mit einem explizit politischen Anspruch, der sich über den Betrieb selbst hinaus bewegt. Also ein alternativer Handwerksbetrieb. Bei einer Druckerei, das könnte ein Grenzfall sein, aber ein Handwerksbetrieb, würde ich jetzt sagen, hat eben den politischen Anspruch, ein guter Betrieb zu sein. Ja. Während bei Radio Dreieckland, würde ich sagen, haben wir ein Konzept von Gegenöffentlichkeit, von politischer Auseinandersetzung, die über das, was diesen Betrieb auszeichnet, ja hinausgeht. Also darum geht es mir jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich tatsächlich von explizit, also Betrieben mit einem linken Anspruch, der über diesen reinen Betrieb hinaus läuft, auch über die zu sprechen. Das hat, glaube ich, nämlich auch nochmal im Verhältnis zu einem Handwerksbetrieb, sagen wir eine Druckerei heute, also wo heute jetzt irgendwie das Flugblätter drucken, kann man auch bei Flyer-Alarm machen, eben dieser politische Anspruch nicht mehr über den Betrieb selber hinausgeht, würde ich sagen, hat das auch nochmal andere Implikationen.
Aber ich denke, es ist natürlich schon das Entscheidende, was eben die Leute in diesen Betrieben jetzt verstehen unter ihrer politischen Arbeit. Und ich glaube nämlich, wenn man so die Entwicklung zumindest in den 80er Jahren dieser verschiedenen Alternativbetriebe auch anguckt, auch jetzt die einfache Fahrradmanufaktur oder was alles da so entstanden ist, dann war das natürlich die Gründung von solchen Arten von Unternehmen auch ein politischer Akt. Ich gründe deswegen so eine Firma, weil ich auch keine Lust habe, mich unter kapitalistischen Bedingungen ausbeuten zu lassen. Man hat auch seine, wie die Autonomen das in den 80er Jahren gesagt haben, warme Zonen gehabt. Kalte Zonen, Kapitalismus, warme Zonen ist eben da, wo man sich mit Freunden und politischen Weggefährtinnen und so weiter trifft, abends, egal auch wo, dann das war wichtig, das war zentral, was du eben gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig für diese Art von Betriebe, dass du auch so ein Klima auch willst, hier so zu arbeiten mit verschiedenen Leuten, mit denen du halt gut zusammengehen kannst, das ist ganz wichtig gewesen. Das war vielleicht so in den 70er Jahren noch nicht so das zentrale Element, dass man halt das gemacht hat, weil man eben so die Kooperation da bevorzugt hat. Aber es hat sich dann auch so entwickelt. Also zum Beispiel da, wo ich jetzt herkomme, aus dem Kommunistischen Bund Westdeutschland, der war zum Beispiel auch berühmt und berüchtigt dafür, dass er nämlich eigentlich so dieses Alternativbetriebsmilieu gegründet hat. Wir hatten verschiedene Firmen, also schon in den 70er Jahren gegründet, also viele Druckereien haben wir gegründet, Buchläden und wilde Geschichten, also Bauernhöfe gab es auch. Da stand praktisch schon so dieses Milieu so im Hintergrund, dass man sowas braucht, dass man da so eine eigene Art von Wirtschaft aufbauen will, weil man sich da auch irgendwann mal rausziehen will, also im Kapitalismus schon die zukünftige Gesellschaft sich heranentwickeln sieht, wie das bei Marx ja auch so heißt. Das war da schon drin. Hat sich natürlich grundlegend unterschieden schon von diesen Alternativbetrieben der 80er Jahre. Da war dann eben nicht mehr, was wir ja noch drauf hatten, der Aufbau der Kommunistischen Partei und das Proletariat muss das alles richten. Das war ja dann irgendwie weg. Aber das finde ich ein wichtiges Element, dass man natürlich die Betriebe auch gegründet hat. Nicht nur, weil man jetzt irgendwie Geld also abzieht, sondern man will dieses Milieu haben, der Solidarität, der Zusammenarbeit, wie das eben möglich ist in so Betrieben. Mhm.
Nils, du hast auch innerhalb deiner Arbeit bei Radio Dreieckland viel mit Projektarbeit zu tun, also auch externen Projekten, die bei Radio Dreieckland eingeworben werden. Vielleicht kannst du ein bisschen deine Erfahrungen schildern, wie das auch die inhaltliche Ausrichtung solcher politischer Arbeit beeinflusst und wie weit vielleicht auch nicht.
Ich würde sagen, grundsätzlich habe ich hier ja immer die Möglichkeit, ich denke mir diese Projekte aus und da spielt dann in erster Linie die Rolle, was will ich gerne machen, was finde ich gut. Aber natürlich auch in zweiter Linie entscheidet sich sowas auch ein bisschen, wofür kann ich Gelder bekommen. Also kann es schon mal passieren, dass ich eben jetzt ein Projekt mache im Bereich Antirassismusarbeit mit Jugendlichen, weil ich dafür finanziert bin, wenn ich eigentlich von meiner intrinsischen Motivation jetzt viel mehr Lust hätte, Radioarbeit mit Arbeitslosen zu machen, was mir aber eben niemand extern bezahlt. Diese Art von Einflussnahme gibt es einfach über den ökonomischen Druck, wobei ich eben sage, ich mache auch gerne antirassistische Arbeit mit Jugendlichen. Insofern finde ich das jetzt nicht grundlegend problematisch.
Mhm. Hadi, du beobachtest diese Entwicklung ja tatsächlich ein bisschen in ihrem historischen Werdegang und auch aus deiner eigenen Praxis, würdest du sagen, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat von den Kollektivbetrieben, die du genannt hast, die zum Beispiel vom KBW aufgebaut wurden, zu den Alternativbetrieben heute, die eben ganz stark sich auf Projekte stützen, die zum Beispiel von der EU, von verschiedenen Stiftungen bezahlt werden, in denen die Alternativbetriebe sich ihre ökonomische Autonomie wieder aus der Hand haben nehmen lassen durch solche Geldgeber?
Das ist die Frage, ob sie das zugelassen haben. Weil du hast natürlich schon eine Auswahlmöglichkeit bei diesen ganzen Projekten, wie du auch in gewisser Weise sagst. Also auch bei Radio Dreieckland haben wir natürlich zum Beispiel, es gab zwar nie einen Beschluss, glaube ich, aber wir haben nie bei der Stadt Freiburg irgendwas beantragt. Das hat sich inzwischen auch ein bisschen jetzt geändert. Weil du geguckt hast, wo gibt es woanders noch was her und wir ja auch mal den festen Grundsatz haben, dass wir ja auch, dass uns Gelder zustehen, die wir über diese Rundfunkgebühren und so weiter bekommen. Also wir selber auch darum kämpfen, welche Art von Geldern wir bekommen und das dann auch so funktioniert. Also das ist sozusagen auch ein Bestandteil unserer politischen Arbeit, dass wir eben die uns zustehenden Sachen auch richtig erkämpfen und nicht einfach nur jetzt reagieren auf irgendeinen Geldgeber, der uns genau vorschreibt, so und so müsst ihr das machen. Also wenn da zum Beispiel Bedingungen drunter sind, wie jetzt vor einiger Zeit diese Erklärung, dass es zur Verfassung stehen muss, diesmal gab, dann werden wir das bekämpfen. Also wir haben auch die Möglichkeit, von daher bist du also nicht unbedingt gezwungen, das einfach so hinzunehmen, sondern du sagst natürlich, du setzt auch selber Bedingungen von den Geldgebern und dann wird mal schauen, was so bei rumkommt. Also insofern, glaube ich, ist es immer noch möglich, da auszuwählen und du bist nicht einfach abhängig davon. Wenn ich so die Freiburger Szene mir angucke, in diese Betriebe, die übrig geblieben sind, also das größere Drama ist, es sind sehr viele verschwunden, die das eben nicht mehr so weitermachen konnten und auch nicht mehr wollten. Weil, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, das ökonomische Milieu, also den Lohn, den du bekommst, ist natürlich manchmal extrem niedrig für das, was du machen willst. Ne? Und darauf musst du dich einlassen. Und ich glaube, wenn man so die Dokumente sich da so anguckt, da waren dann viele nicht mehr mit einverstanden, das so zu machen. Mhm. Ich wäre zum Beispiel, hätte ich nicht so unbedingt den Begriff der Selbstausbeutung verwendet, der irgendwann mal aufkam. Das kommst du darauf, wenn du dich eben misst an den Bedingungen, die um dich drumherum in diesen Betrieben so ist, wo die Löhne für die Tätigkeiten, die man so macht, ganz andere sind, wenn du so einen Job hast. Also wenn ich jede Stelle, die wir hier haben, mal angucke und das vergleiche mit eben den entsprechenden Firmen, die es so gibt, wo solche Stellen auch existieren, dann hast du da ein ganz anderes Lohnniveau. So, aber trotzdem komme ich nicht auf diese Begrifflichkeit der Selbstausbeutung, weil es ist erstens mal ein von mir selbst gewählter Akt, dass ich das mache. Er wird unterstützt von denen, die mich gewählt haben, dass ich das eben machen kann, weil das ist eben auch eine Sonderform in diesen selbstverwaltenden Betrieben, dass man da ja auch noch bestätigt werden muss. Und insofern fühle ich das nicht so, dass ich mich selbst ausbeute. Es ist auch so, dass man, wenn es so käme, dass man meint, dass man vielleicht zu viel arbeitet, man immer dann im Gespräch in der Gruppe das dann eben auch entsprechend thematisiert und sagen kann, da nehme ich mal was zurück. Oder man achtet selbst darauf, dass Leute, die in so Projekten tätig sind, sich nicht eben zu stark übernehmen und man achtet dann selber drauf und sagt, jetzt mach nicht zu viel oder so. Das sind alles Elemente, wo diese Art von Ausbeutung ein bisschen konterkariert werden kann. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sowas machen kann. Und von daher würde ich jetzt diese Geschichte mit der Selbstausbeutung einfach nicht so verwenden für diese Art von Arbeit, die wir da machen.
Am Ende bist du jetzt dann auch nochmal auf andere Punkte eingegangen. Mir war es gerade deine These da ein bisschen lohnlastig, weil ich glaube, es gibt Elemente, die ich jetzt mal unter dem Begriff Selbstausbeutung fassen würde, die gar nicht in der Frage des Geldes eigentlich hängen. Sowas wie der internalisierte Chef in mir drin steckt sozusagen diese Person, die da ja auch aus privaten, politischen Interessen ganz starkes Motiv hat, dass Sachen funktionieren. Dass Johanna hier diese Sendung gerade leitet, diese Debatte, macht sie auch nur, weil sie sich hier halb krank ins Radio schleppt, weil es ohne sie so nicht laufen würde. Ich glaube, solche Sachen passieren ja auch ganz oft. Und da sehe ich jetzt auch bei uns hier bei Radio Dreieckland schon, dass die Leute oft angeschlagen sind. Und ich jetzt gerade auf dieser Ebene der Projektarbeit, wo ich oft nicht weiß, irgendwie, wo kommt in 2 Monaten die Kohle her, ist natürlich auch eine starke Prekarität so. Da, die mich schon auch belastet. Also das, da finde ich schon, kann man drüber reden, ob das nicht Selbstausbeutung ist.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch ein Unterschied ist, ob man jetzt in dem Kollektiv zum Beispiel auf ein Jahr gewählt ist oder ob man sich dann doch wirklich durch Honorare und Projektarbeiten finanziert, wo dann vielleicht auch von Monat zu Monat oder alle 2 Monate die Frage ungewiss ist. Ne? Also ich glaube, das ist in diesem prekären Arbeitsverhältnis, dann finde ich schon nochmal eine Abstufung und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen und ich würde dir da auch recht geben mit der Selbstausbeutung. Das eine ist dann dieses, man schleppt sich auch krank zur Arbeit und das andere ist, finde ich, aber schon so ein Punkt, der aus meiner Sicht zu wenig reflektiert wird, ist die Frage von so einer Anerkennung. Also du meintest, Hadi, ne, irgendwann ziehen sich die Leute raus, weil sie denken, sie vergleichen sich dann mit ähnlichen Arbeitsverhältnissen und dafür kriegen sie natürlich viel zu wenig Geld. Ich glaube, was daran gekoppelt ist, dass wir alle natürlich mit so einem gewissen Bild, ob wir wollen oder nicht, von gesellschaftlichem Aufstieg und Anerkennung gekoppelt an bezahlte Tätigkeiten sozialisiert werden. Unterschiedlich stark, aber ich glaube, das hat jeder und jede von uns drin. Und da kann man sich distanzieren zu gewissen Graden. Aber ich glaube, dass das auch, je älter man vielleicht wird, je mehr finanzielle Verpflichtungen man hat, je weniger man vielleicht auch flexibel auf Projekte, die kommen, reagieren kann, kann so ein Moment stärker werden. Und ich würde da jetzt überhaupt nicht Leute in Schutz nehmen wollen, die sagen, ich will jetzt mehr verdienen, ich ziehe mich jetzt aus dem Projekt zurück. Aber ich glaube, dass man vielleicht damit offensiver auch nochmal mit sich selbst auch reflexiv umgehen muss.
Kann es sein, dass es da zurzeit auch an Anerkennung innerhalb der Linken fehlt? Also eine mögliche These wäre, es gab die 68er, die eben eine alternative Lebensweise propagiert gelebt haben, die dann stereotyp gesprochen aber den sozialen Aufstieg gemacht haben, diese alternativen Ansätze als Sprungbrett benutzt haben in die mächtigeren Bereiche der Gesellschaft. Und daraus hat die heutige Linke gelernt, wer in den alternativen Bereichen bleibt, hat es nicht besser geschafft. Was sagt ihr zu dieser These?
Für uns war das jetzt überhaupt kein Problem mit diesem, was eigentlich zuerst, glaube ich, seit den 80er Jahren so aufkommt, dass du ein Problem haben musst mit dieser Gesellschaft und wie du dich alternativ geben musst. Also so wie, ob man jetzt irgendeinen anderen Job hat, wo man besser bezahlt wird oder so, wenn du sozusagen auf der richtigen Seite der Barrikade bleibst, ist es vollkommen wurscht, ob du jetzt 10.000 Euro verdienst im Monat oder 800, Hauptsache du bist eben auf der richtigen Seite der Barrikade. Das war für uns überhaupt nie ein Thema, dass du praktisch korrumpiert werden kannst. War nicht möglich, weil du kommst ja aus einer bestimmten, hast eine bestimmte Vorstellung. Also Friedrich Engels, immer so ein beliebtes Beispiel, war ja Fabrikantensohn und hat an der Börse spekuliert, Marx im Übrigen auch. Also diese Trennung, die ja, also wenn du so Dokumente da drüben bei uns liest, aus dem autonomen Milieu der 80er Jahre, wo das wirklich ein ganz, ganz wichtiges Element war, dass du dich in dieser eigenen, in diesem eigenen Milieu tummeln musst, also in dieser warmen Zone. Und dass es absolut gefährlich ist, wenn du dich da rausbegibst und dann sofort irgendwie entweder eingefangen wirst oder was auch immer. Das gab es da überhaupt nicht. Also von daher war so eine Diskussion, wie du jetzt da so angesprochen hast, erstmal überhaupt nicht dramatisch, dass du mehr Geld verdienst oder das war vollkommen wurscht. Hauptsache, und das war das Entscheidende, du hast eben die richtige Linie drauf behalten. Und wenn es nicht so war, dann wurde es unangenehm, aber solange das eben, aber es ergab sich nicht zwangsläufig aus diesem Ding, dass du anders werden musstest, weil zum Beispiel auch in unserer Organisation gab es genügend Leute, die so Jobs hatten, wo sie gut verdient haben.
Ich finde es interessant, dass du das ansprichst, weil mir geht es auch öfters so, dass so eine Trennung aufgemacht wird zwischen, ja, sei es die richtige Seite der Barrikade oder man muss einfach prekär bleiben und in politischen Zusammenhängen daraus seinen Lohn bekommen, um eben weiterhin auf der richtigen Seite zu sein. Weil ich glaube, in allen gesellschaftlichen Bereichen, und sei es, wenn man gut verdienter Lehrer oder Lehrerin ist oder sind also Felder von politischen Auseinandersetzungen. Und da würde ich eher sagen, sollten wir die alle besetzen. Was für mich dann dazugehören würde, dass die, die quasi es geschafft haben und dann ihre 10.000 Euro pro Monat vielleicht einfahren, dass man sich natürlich erinnern sollte, dass es dann vielleicht auch prekäre Projekte gibt, die man ja einen Teil seines Kuchens abgeben kann, weil was, mal ehrlich, was macht man denn mit 10.000 Euro? Und ich glaube aber, dass wir schon dahin kommen müssten. Das ist jetzt ein Zitat von einer Freundin von mir, die lange im NGO-Bereich gearbeitet hat und dann in die freie Wirtschaft gegangen ist und dann gesagt hat, hier wird mal Danke gesagt. Und die das als sehr wohltuend empfand. Und ich glaube, da müssten wir in allen Zusammenhängen vielmehr auch das anerkennen, was man macht, auch wenn man manche Sachen als überholt oder dann doch nicht ganz die richtige Linie empfindet. Aber erstmal, hey, du machst das, du hast dich dafür entschieden, du hast dafür auch Entbehrungen, sei es finanzieller Art oder von so einer Anerkennung, aber das ist erstmal gut.
Also ich denke, um nochmal diese Frage, die da drin steckt, jetzt bei Johanna nochmal aufzugreifen. Ich finde schon, dass das Risiko besteht, hier sich insofern nicht anerkannt zu fühlen oder auch vielleicht als gesellschaftlicher Versager, weil man eben ja auch in so einer Situation steckt, dass man ganz oft einfach auch, nicht jetzt die tolle politische Arbeit, wir sitzen jetzt hier für eine tolle Radiosendung, das ist der schöne Teil, aber ich muss auch irgendwelche Abrechnungen schreiben. Wir müssen uns mit der Landesanstalt für Kommunikation auseinandersetzen. Ich muss diesen Betrieb aufrechterhalten. Und dass dieses Ding, was will ich hier eigentlich politisch oder so, da gerne mal so ein bisschen in den Hintergrund tritt unter diesem Alltagsding. Dann fehlt vielleicht noch ein Stück Anerkennung und dann auch diese Anerkennung über den Lohn, weil das Ganze immer prekär läuft. Und dann bin ich irgendwie 50 Jahre alt und dann bin ich halt vielleicht doch so ein bisschen der Loser, der da in diesem Betrieb vor sich hin. Also ich fürchte schon, dass dieses Gefühl sehr, sehr leicht irgendwie auch kommen kann. Und ich habe auch solche Stimmen schon gehört hier beim Radio.
Also ich muss dann schon sagen, also wenn man bedenkt, also jetzt gerade bezogen auf das Radio Dreieckland, auf das Archiv oder auch manche Druckereien, und wenn man bedenkt, unter welchen Bedingungen über Jahrzehnte hin solche Betriebe eben dann doch sich halten können und wie man dort mit extrem vielen Einsatz und Aufwand und Kenntnisse und Wissen so einen Betrieb aufrechterhält, das finde ich eigentlich einen viel bemerkenswerteren Vorgang. Also auch bezogen auf die Kenntnisse, die man sich selbst aneignet. Das ist für mich zum Beispiel hier bei dem Radio jetzt ein extrem interessanter Lebensverlauf. Jetzt bin ich schon ziemlich lange hier und habe ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Zum Beispiel das, was ich jetzt hauptsächlich mache, mich um die ganze Technik von Radio Dreieckland zu kümmern, war am Anfang überhaupt nicht angesagt. Sondern das habe ich sozusagen gelernt über die Jahre hin. Und das fand ich ja das Tolle überhaupt an diesen Alternativbetrieben. Das drüben im Archiv genauso. Ich wette, jeder Drucker von da gegenüber wird dir das sagen, dass du diese Möglichkeit hast, alles das zu lernen und dass man das auch kann und dass man alles vor allen Dingen im Kollektiv das lernt, indem man sich halt eben Kenntnisse von anderen, die sie schon haben, dann weitergibt auf eine unheimlich gute, solidarische Art und Weise. Und so ein Konzept durchzuhalten, in so einem Milieu, in dem man sich normalerweise ja bewegt im Kapitalismus. Das finde ich eine tolle, bemerkenswerte Arbeit. Da käme ich nie auf die Idee zu sagen, ich bin jetzt hier der Loser, der irgendwie kein Geld verdient, sondern genau das hinzukriegen, dass es noch so existiert. Das finde ich wirklich toll und da hat man viel geleistet, wenn man da so in diese Richtung noch weitermacht. Mhm.
Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich genau das, was auch jemand einwenden würde, der solche Alternativprojekte eben als Keimzellen eines neoliberalen Wirtschaftsmodells kritisiert. Das möchte ich jetzt gar nicht aufgreifen, weil das, denke ich, in sich unauflöslich ambivalent ist, dass man sich eben Fähigkeiten aneignet, ist prinzipiell was Tolles, aber natürlich auch prinzipiell wirtschaftlich, kapitalistisch ausbeutbar. Was ich euch ganz kurz auch noch fragen würde, gern zum Abschluss, ist eine Krux, die immer bleibt, nämlich woher soll das Geld eigentlich kommen, wenn man unter Alternativbetrieben auch etwas versteht, was eine grundsätzliche Kapitalismuskritik in sich beinhaltet, dann kann man sagen, klar, nicht jeder kleine Handwerksbetrieb ist per se, also es gab auch schon vor dem Kapitalismus Handwerk, aber es stellt sich vielleicht trotzdem generell die moralische Frage, wofür darf man eigentlich Geld verlangen und von wem darf man Geld bekommen? Einerseits die Macht der Geldgeber, andererseits vielleicht auch die Angewiesenheit von Leuten auf die Dienstleistungen, die sie uns abnehmen und von denen wir dann entweder Geld verlangen oder nicht. Also vom Radio zum Beispiel aus würde ja nie Geld verlangt werden dafür, dass man seine Inhalte hört. Also muss es woanders herkommen. Also vielleicht noch eine kurze Schlussrunde. Wofür und woher darf eigentlich das Geld fließen zu den Alternativbetrieben? Rosa, was würdest du sagen?
Oh, ich muss immer anfangen, ne? Ich würde da überhaupt keine hohe Messlatte anlegen. Natürlich, wenn die Frage ist, man muss jetzt Logos von was weiß ich, man hat ein Coca-Cola-Funding und müsste da Coca-Cola-Logo drauf tun, also würde ich sagen, da wäre eine Grenze. Aber ich finde Anträge bei den, wie es auch Radio Dreieckland macht, bei bestimmten Stiftungen und Geldgebern, ich finde das an sich, glaube ich, sollte man sich um andere Sachen Gedanken machen und nicht so sehr um, woher kommt das Geld. Weil letztlich ist es wichtig, finde ich schon, dass Leute für die Arbeit hier bezahlt werden und fände ich sogar wichtiger, dass Leute noch mehr und noch kontinuierlicher dafür bezahlt werden.
Aus der Radioperspektive, aus der journalistischen, ist natürlich das Entscheidende, dass man sich unabhängig vom Geldgeber irgendwie eine journalistische Unabhängigkeit erhält. Das, denke ich, ist der entscheidende Punkt. Und dann nehme ich auch so ein bisschen Geld, wo es auch immer herkommt. Ich meine, wir hatten ja jetzt viel so EU-Projekte, die von der EU finanziert waren, wo es aber auch immer klar war, abgesehen davon, dass es in weiterem Sinne einen Bezug zur Europäischen Union haben muss, haben wir völlige redaktionelle Freiheiten. Und das ist natürlich ganz, ganz grundlegend, finde ich, in so einem Fall.
Auf alle Fälle.
Wir haben natürlich einen Vorteil als so ein vierte Machtbetrieb, wenn man so will, als ein Medium, dass wir allein schon auch durch gesetzliche Bedingungen, die existieren, die auch durchgesetzt wurden, natürlich auch sehr viele Freiheiten haben. Auch das ist gesetzlich festgelegt, dass es eben für diesen Rundfunkbetrieb oder für diese Medienlandschaft diese Gelder aus diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren, die eben jeder zahlt und jede. Insofern sind wir ein gesellschaftliches Unternehmen, das eben auf die Gelder schon mal zurückgreifen kann, die so gemeinschaftlich sind und nicht von einer Firma jetzt kommen müssen. Also da können wir uns schon mal freier entscheiden, wobei wir natürlich alle wissen, dass das Geld viel zu wenig ist und wir viel mehr haben wollen. Und dann gibt es ja auch viele tatsächliche Stiftungen, die auch gegründet worden sind, um halt genau diese verschiedenen Arten von Betrieben, wie wir jetzt und andere, auch zu fördern. Also wir haben ja hier eine ganz interessante Landschaft eigentlich in diesem reichen kapitalistischen Land, wo du halt bestimmte Möglichkeiten einfach hast, die du in anderen Ländern natürlich überhaupt nicht hast. Also wir haben schon viele Möglichkeiten, Gelder zu akquirieren, wo wir eigentlich ein gutes Gewissen haben können, dass wir unsere Selbstständigkeit und das, was du eben gesagt hast, auch noch durchaus halten können. Mhm. Andere Betriebe können das nämlich nicht. So eine Druckerei kann das, die kriegen keine EU-Kohle oder was weiß ich woher. Das geht nicht. Die müssen eben schauen, dass sie halt in gewisser Weise dieses kapitalistische Wirtschaften verinnerlichen, wo sie halt trotzdem immer schauen, dass es solidarisch bleibt. Aber da ist der Zwang viel stärker, als es bei dem Radio zum Beispiel der Fall ist.
Ja, eine von vielen Ambivalenzen der Arbeit in alternativen Projekten, die wir heute durchdiskutiert haben. Rosa, Nils und Hadi, ich danke euch für eure Teilnahme an dieser Diskussion.